Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zum Katechismus, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind bei dieser Sendung mit Pater Jörg Thiemann. Wir hören von ihm eine Katechese zur Frage, warum das sittliche Leben der Christen für die Verkündigung des Evangeliums unverzichtbar ist und dass das nicht nur eine beiläufige Frage ist, sondern eine ganz substanzielle, belegt schon allein die Tatsache, dass der Katechismus der katholischen Kirche das auch eigens thematisiert. Und wir freuen uns, dass wir dazu heute diese Katechese hören von Pater Jörg Thiemann. Er ist Marianhiller Missionar in Reken, das ist in Nordrhein-Westfalen. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pater Jörg.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol.
Im Punkt 433 fragt das Kompendium des Katechismus, warum denn das sittliche Leben der Christen für die Verkündigung des Evangeliums unverzichtbar ist, und schreibt dazu in einem dichten Satz, weil die Christen durch ihr Leben in Übereinstimmung mit Jesus Christus die Menschen zum Glauben an den wahren Gott führen, die Kirche aufbauen, die Welt mit dem Geist des Evangeliums durchdringen und das Kommen des Reiches Gottes beschleunigen. Warum ist das sittliche Leben der Christen für die Verkündigung des Evangeliums unverzichtbar? Hören Sie Pater Jörg Thiemann, Marianhiller Missionar aus Reken.
Ja, beginnen möchte ich mit einleitenden Gedanken in einem ersten Punkt. In den vergangenen Jahren haben immer wieder Skandale die Kirche erschüttert. Infolgedessen haben viele Gläubige die Gemeinschaft mit ihrer Kirche aufgekündigt. Es mag bei vielen Menschen mit der Einstellung geschehen sein, Christus ja, Kirche nein. Dieses Wort ist mir zu Beginn meines Studiums oft begegnet. Mit diesem Wort wollten die Menschen ausdrücken: meinen Glauben, den kann ich auch alleine leben, besser als mit der Institution Kirche. Das war in vielen Fällen sicherlich ehrlich gemeint. Doch machen wir uns auch nichts vor. Das Fehlverhalten hochrangiger Vertreter der Kirche, das Fehlverhalten von Priestern und Ordensleuten und auch derjenigen, die ihr Leben aus dem Glauben gestalten wollen oder dieses vorgeben, lassen viele nicht nur an der Kirche, sondern auch an Gott und am Glauben zweifeln. Es ist auch sehr traurig, wenn sich Christen, ganz gleich zu welchem Lebensstand sie gehören, in ihrem Wandel nicht von denen unterscheiden, denen der Glaube an Gott weniger wichtig oder gar nicht wichtig ist. Ich kann mich da erinnern an einen Satz, den ich einmal in einer Kirchenzeitung gelesen habe. Wenn der Glaube plötzlich wegbricht und sich in meinem Leben nicht mehr ändert, als dass ich keine Kirchenzeitung mehr beziehe, dass ich dann halt sonntags nicht mehr in den Gottesdienst brauche, dass ich dann mehr Geld in der Geldbörse habe, weil ich ja keine Kirchensteuer mehr zahlen brauche, aber sonst sich im eigenen Leben und im eigenen Verhalten nicht viel ändert, dann fehlt dem Glauben etwas. Das war jetzt ein sinngemäßes Zitat. In diesem Zitat zeigt sich, der Glaube muss meine Einstellung zum Leben und mein Verhalten ganz entscheidend bestimmen. Wenn ich als Christ genauso gierig nach Geld bin, wenn ich ein Unfriedenstifter bin, wenn ich nur egoistisch bin, wenn ich meine Hoffnung allein auf das setze, was ich in diesem Leben bekommen kann, dann bin ich mit meinem Leben kein Zeuge für Jesus Christus. Wie oft wird vermeintlich religiöses Tun zu einem Alibi, zur Fassade? Jesus warnt im Evangelium vor derartigem Verhalten. Er bringt ja auch einmal das Beispiel von den übertünchten Gräbern. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer diese Zeilen. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Richard Rohr hat das noch ein wenig deutlicher beschrieben. Die meisten Leute, die zur Kirche gehen, unterscheiden sich kaum von denen, die nicht zur Kirche gehen. Kirchgänger leben in der Welt und gehen sonntags zur Kirche. Ähnlich wie sich andere Inspiration holen, indem sie zu Konzerten oder Theateraufführungen gehen. Aber das ist genau das Gegenteil von der neutestamentlichen Auffassung von Kirche. Das biblische Ideal besteht nicht darin, in der Welt zu leben und zur Kirche zu gehen, sondern darin, in der Kirche zu leben und in die Welt hinauszugehen. Übertragen auf das Thema heißt das, für einen Christen ist es wichtig, dass sich der Besuch des Gottesdienstes, der Glaube an Gott und Jesus Christus im Heiligen Geist, auswirkt auf die Art und Weise, wie ich lebe, welche Ziele ich habe und worauf ich meine Hoffnung setze. Lebe ich ernsthaft aus der Hoffnung, dass ich auf ein ewiges Leben bei Gott zugehe, oder lebe ich so, dass ich möglichst viel in diesem Leben erreichen muss? Es könnte ja nach diesem Leben doch mal endgültig Schluss sein. Dabei darf der Glaube an die Auferstehung nicht als Vertröstung verstanden werden. Ich drücke es einmal mit den Worten des Paulus aus, die er im Kolosserbrief geschrieben hat. Schwestern und Brüder, ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet darum euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Es zeigt sich in diesen Gedanken, der Glaube an Jesus bringt etwas Neues und etwas sehr Wichtiges für mein Leben. Das steht oft in völligem Gegensatz zu dem, was diese Welt ohne den Glauben bietet. Das Neue ist die Liebe Gottes, die allen Menschen gilt, einschließlich der Feinde. Wo sich Männer und Frauen redlich um ein Leben aus dem christlichen Glauben, aus der Liebe mühen, da werden sie zur Anfrage für andere Menschen. Man könnte fragen, sollten wir Christen jetzt aktiv missionieren? Es ist aber nichts davon zu halten, anderen Menschen den eigenen Glauben überzustülpen. Das kann ja sehr viel Leid und Ungerechtigkeit bringen. Auch ist nicht der moralische Zeigefinger angebracht. Vielmehr ist das Lebenszeugnis gefragt, das in aller Bescheidenheit gebracht wird. Dieses muss mit der Bereitschaft geschehen, Verfolgung und Verkennung auf sich zu nehmen. Dazu hören wir im 1. Petrusbrief. Schwestern und Brüder, haltet in eurem Herzen Christus den Herrn heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in der Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffendes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Immer schon waren Christinnen und Christen und auch die christlichen Gemeinden Stein des Anstoßes und Stein, Fragen zu stellen. Anfang des 3. Jahrhunderts richtete ein vornehmer Grieche eine Bitte an einen unbekannten Schriftsteller, doch das Christentum bitteschön zu erklären. In dieser Schrift lesen wir, dass die Christen genauso leben wie die übrigen Zeitgenossen, dass sie dieselbe Kleidung tragen, dass sie keine Extrasiedlung bewohnen, aber dass sie eine neue Ausrichtung haben. Sie weilen, so schreibt der Verfasser, auf Erden, aber sie haben ihr Bürgerrecht im Himmel. Sie überbieten die Forderungen des menschlichen Gesetzes. Sie lieben alle, aber sie werden auch verfolgt. Als Christ zu leben heißt natürlich nicht, perfekt und ohne Fehler oder Schwächen zu sein. Doch es gilt, sich redlich darum zu mühen, Jesus ähnlich zu werden. Ferner sollten wir eins bedenken. Das Leben als Christ oder als Christin, es fängt immer bei mir ganz persönlich an. Punkt 2. Licht sein für die Welt, die Bibel. Ein sittliches Leben ist für die Verkündigung des Evangeliums sehr wichtig, denn es ist ein Beweis, wie ernst die Worte sind. Jesus selbst hat mit Wort und Taten gezeigt, was ihm persönlich wichtig war. Aufschlussreich ist die Bergpredigt, an deren Anfang die Seligpreisungen stehen. Ich lese aus dem Kapitel der Bergpredigt vor. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen hohen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Diese Worte zeigen, dass Jesus diese Welt mit seinen Worten und Taten erneuern wollte. Alle, die ihm nachfolgen, alle, die sich zu ihm zählen, haben neue Werte, neue Ziele, neue Verhaltensweisen. Nicht umsonst haben sich viele Menschen ja an der Bergpredigt gestoßen, sie als eine Utopie hingestellt. Jesus wollte auch nicht nur ein Idealbild des Menschen zeichnen. Er wollte auch einfach nicht nur provozieren. Er wollte einfach zeigen, was möglich ist. Und je mehr es uns gelingt, die Bergpredigt in unser eigenes Leben umzusetzen, umso mehr weisen wir auf Jesus hin. Jesus zeigt hier, es geht ihm um die Menschen, die sonst in der Welt als Verlierer dastehen. Seine besondere Liebe gilt denen, die am Rand stehen. Seine Liebe gilt denen, die schuldig geworden sind, denen, die Umkehr nötig hatten. Sie galt den Kranken und den Schwachen, allen, die unterdrückt waren. Seine Liebe galt den Feinden, die ihn verfolgten. Ja, seine Liebe galt allen. Jesus hat sie nicht nur gepredigt, er hat sie gelebt. Am Kreuz betet er für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dem Mitgekreuzigten, der seine Schuld bereut, sagt Jesus: Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Als Jesus beim Verhör vor Pilatus und bei den hohen Priestern mehrmals geschlagen wird, da schlägt er nicht zurück. Er beantwortet nicht Hass mit Hass. Wir müssen all diese Einstellungen von Jesus immer mehr in unser Leben übertragen. Denn dann erfüllen wir das, was Jesus im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Kronleuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Durch unser Denken, Handeln und Tun, durch die Art und Weise, wie wir leben, geben wir ein Zeugnis ab für Jesus, weisen wir auf Jesus hin. Nur dann, wenn wir den Mut haben, als Christen und als Christinnen zu leben, dann können wir die Mitmenschen von Jesus und vom Glauben überzeugen. Als ein wichtiges Gegenargument gegen den Glauben werden die Spaltungen der Christenheit angesehen. In diesem Jahr jährt sich die Reformation zum 500. Mal. Das ist für die Christenheit eigentlich kein Grund zum Feiern. Vielmehr sollten wir, katholische wie evangelische, aber auch Christen anderer Konfessionen, uns neu auf unser gemeinsames Glaubensgut besinnen. Doch schon das redliche Mühen vieler Christen und Christinnen um Einheit, um gemeinsames Bibellesen beispielsweise, ist sicher auch ein Beweis für den Glauben. Mehr noch aber wäre es ein Beweis für den Glauben, wenn Christen verschiedener Konfessionen bereits wieder vereint wären. Denn im 17. Kapitel des Johannesevangeliums betet Jesus: Vater, ich will, dass alle eins sind, so wie ich mit dir eins bin. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Die Einheit, das Bemühen, weist schon auf Jesus hin, der mit Gott eins ist. Neben diesen Stellen aus der Bibel und den Bibelstellen, die ich bereits im ersten Punkt genannt habe, gibt es noch weitere Stellen, die zeigen, dass nur ein sittliches Leben ein Hinweis auf Gott ist. Im Johannesbrief lesen wir: Wir sollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Der Verfasser des Jakobusbriefes greift konkrete Situationen auf, wie sehr richtiges Verhalten und sittliches Verhalten glaubwürdig macht. So sollen die Gemeinden beispielsweise einen Reichen nicht bevorzugt behandeln und den Armen benachteiligen. Dann lesen wir im 2. Kapitel Vers 17 des Jakobusbriefes: So ist euer Glaube tot, wenn er nicht Werke aufzuweisen hat. Ohne Werke ist der Glaube für das Leben nutzlos und hat keine Ausstrahlungskraft. In einem dritten Punkt möchte ich die Heiligkeit der Kirche behandeln. Ein Leben, das sich müht, nach dem Willen Gottes zu leben, geschieht vor allem in Gemeinschaft. Als getaufte Christen und Christinnen und auch als gefirmte Christen und Christinnen sind wir lebendige Glieder des einen Leibes, wie es Paulus ja beschreibt. Dessen Haupt ist Christus. In diesem Leib haben alle Glieder ihre je eigene Aufgabe. Sie sind unentbehrlich. Keines der Glieder steht über oder unter einem anderen Glied. Schwächer erscheinenden Gliedern gibt Gott mehr Ehre als denen, die als stark erscheinen. Denn kein Glied soll sich über das andere erheben. In diesen Gedanken wird gezeigt, die Kirche, das sind all die Menschen, die an Jesus glauben, die zu Jesus gehören, ist eine Kontrastgesellschaft, eine Gegenkultur, wie es Richard Rohr schreibt. Papst Franziskus hat sehr viele Zeichen gesetzt, mit denen er zeigte, die Kirche ist eine Kirche der Armen und gibt damit die Gesinnung von Jesus wieder. In einem weiteren schönen Vergleich wird die Kirche mit einem Bau verglichen. Die Glieder sind lebendige Steine, Christus ist der Schlussstein, der Eckstein, durch den der ganze Bau zusammengehalten wird. Das Wort lebendiger Stein zeigt Dynamik, Bewegung, Entwicklung und Wachstum. Alle Getauften sind durch Taufe und Firmung zur Heiligkeit berufen. Heiligkeit heißt hier nicht, schon gleich vollkommen zu sein. Wir sollen hineinwachsen in diese Heiligkeit, wie ich es ja schon erwähnt habe. Je heiliger die einzelnen Glieder, die einzelnen lebendigen Bausteine nun werden, umso mehr wächst auch die ganze Kirche in ihrer Heiligkeit. Dabei ist auch diese Heiligkeit zuerst ein Werk Gottes. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser: Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche liebt und sich für sie hingegeben hat, um sie durch Wasser und das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Das ist ein ungeheurer Anspruch, wenn ich gerade mal an das denke, was ich in Punkt 1 erwähnt habe. Trösten kann uns als Gemeinschaft der Glaubenden hier die Antwort, die Jesus einmal dem Petrus gegeben hat, als dieser ihn fragte: Herr, wer kann denn noch gerettet werden? Jesus antwortete: Bei Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Dennoch, sowohl für die Kirche wie auch für den Christen als Einzelnen gilt, sich nicht auszuruhen auf dieser Antwort von Jesus, sondern stets nach Heiligkeit und Vollkommenheit zu streben. Durch die verschiedenen Ämter und Berufungen, durch die verschiedenen Dienste sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Kenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden. Ich wiederhole hier ganz bewusst das Wort werden. Diese Heiligkeit, sie wird auch sichtbar in den Früchten des Heiligen Geistes. Diese bringt der Heilige Geist in den einzelnen Gliedern wie in den lebendigen Bausteinen hervor. Sie muss es auch tun. Die Früchte des Heiligen Geistes bauen die Kirche auf. Die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, als Gemeinschaft derer, die versuchen, Jesus nachzufolgen, hat die Berufung, Christus in seiner vollendeten Gestalt darzustellen. Sie hat so zu leben und zu handeln, dass in ihr Christus, sein Geist, seine Liebe als die Mitte erfahrbar wird. Karl Rahner hat einmal die Kirche als eine Kirche der Sünder bezeichnet. Jedes einzelne Glied braucht die ständige Umkehr, braucht die ständige Erneuerung. Doch auch die Kirche als Institution hat das immer wieder nötig. Ecclesia semper reformanda. Ich komme hier zurück auf die Reformation vor 500 Jahren. Als Reaktion auf diese Reformation fand eine Gegenreformation der katholischen Kirche statt. Ein Beispiel neuerer Zeit. Nach den Missbrauchsskandalen gab es in vielen Teilen der Kirche auch eine ehrliche Aufarbeitung der Vergangenheit. Punkt 4. Die Lebensgestaltung der Christen und Christinnen. Die Kirche und mit ihr alle Getauften haben eine sehr wichtige Aufgabe. Es gilt, im Reich Gottes zu leben und dieses zu bezeugen. Das Reich Gottes hat in der Verkündigung von Jesus eine zentrale Rolle gespielt. Das Reich Gottes war und ist nicht etwas, das erst nach dem Ende der Welt kommt. Es ist bereits mitten unter den Menschen, die mit Jesus zusammenleben. Wenn ich mit dem Finger die Dämonen austreibe, so sagt er einmal, dann ist das Reich Gottes zu uns gekommen. Und in der Bibel heißt es auch weiterhin, das Reich Gottes, es ist nicht Essen und Trinken, es ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Es ist ein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, wie wir in der Präfation des Christkönigssonntags beten, wo Menschen aus ihrem Glauben Konsequenzen für ihr Leben ziehen, wo sie verändert werden, wo sie diese Welt und alle Lebensbereiche aus christlichem Reich gestalten. Dort ist Gottes Reich nahe, dort wird es ja beschleunigt. Artikel 2046 des katholischen Katechismus schreibt, die Christen vernachlässigen deswegen ihre irdischen Aufgaben nicht. Ihre Meistergetreu erfüllen sie diese redlich, geduldig und in Liebe. Für mich heißt das, es gibt keinen Bereich meines Lebens, weder Politik noch Arbeitswelt noch Familie, auch nicht der Bereich der Freizeit, in dem sich Christen nicht als Angehörige des Reiches Gottes erweisen, nicht als Christen erweisen können. Gott hat jede Arbeit und jedes Tun geheiligt. Die Kirche und auch die Christen müssen alle Werte, die aus dem Glauben kommen, vertreten in den verschiedensten Lebensfragen. Als Beispiel nenne ich hier den Umweltschutz. Papst Franziskus hat eine Enzyklika geschrieben, Laudato Si. Es ist die Verpflichtung für jeden Christen, die Natur und Schöpfung zu schützen und zu bewahren. Es entspricht keineswegs dem Willen Gottes, wenn wir die Welt so ausbeuten, dass die Generationen nach uns keine lebenswerte Erde mehr vorfinden. Wo die Haltung der Christen und Christinnen auch gefordert ist, ist die Frage nach dem Lebensanfang. Unlängst fand in Deutschland die Woche für das Leben statt. Da stellte sich die Frage, ist dem Menschen alles erlaubt, was er kann? Darf er Gene manipulieren? Darf der Mensch sich seinen Kinderwunsch um jeden Preis erfüllen? Es ist sicher für viele ein schweres Schicksal, ungewollt kinderlos zu bleiben. Doch müssen wir uns immer wieder fragen, welche Pläne hat vielleicht Gott mit einem Ehepartner, das ungewollt kinderlos bleibt? Und überhaupt dürfen wir, gerade was die Frage des Lebens angeht, dürfen wir zu sehr in den Schöpfungsplan Gottes eingreifen. Um diese Fragen müssen wir immer wieder ehrlich ringen. Auch im eigenen Bereich können wir uns fragen, lebe ich auch als Christ? Weise ich auf Jesus Christus hin? Wie behandle ich als Vorgesetzter meine Mitarbeiter? Man braucht sich sicherlich nicht alles bieten zu lassen und auch nicht immer weichlich nachgeben. Aber setze ich meine berechtigten Interessen durch und achte ich dabei auf Fairness? Muss ich jeden Trend mitmachen, den es so in der Gesellschaft gibt? Oder kann ich nicht auch mal ein Zeichen setzen, mich mit weniger zufrieden zu geben, gelassener zu leben? Auch da ist ein ehrliches Ringen miteinander und auch mit sich selbst vonnöten. Der Glaube durchdringt mein Leben und das der Mitmenschen. Jeder kann durch sein Leben, durch sein Verhalten zum Sauerteig werden. Wir können dort zum Sauerteig werden, wo in uns die Früchte des Heiligen Geistes wirksam sind. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Diese Früchte bauen Brücken der Menschen zueinander. Diese Früchte schaffen Liebe und Gerechtigkeit. Wo wir uns um diese Früchte mühen, dort wird das Reich Gottes anfanghaft sichtbar. Dort geben wir ein Zeugnis für Jesus. Dort bauen wir Kirche auf und tragen dazu bei, Gottes Reich zu errichten und, wie es ja auch heißt, zu beschleunigen. Und dazu möchte ich Sie gerne segnen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, des seligen Pater Engelmar Unzeitig und all ihrer Namenspatronen segne und behüte sie der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Pater Jörg Thiemann nach Reken für diese Katechese. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Warum ist das sittliche Leben der Christen für die Verkündigung des Evangeliums unverzichtbar? Das ist die Frage 433 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Und das war heute unser Thema in dieser Sendung mit Pater Jörg Thiemann, Marianhiller Missionar aus Reken. Von der Katechese gibt's CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org und bleiben Sie nun dran hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.